Schauen Sie in die Zukunft. Sie und ich werden uns dort treffen, weil ich die Absicht habe, noch in der Zukunft zu leben.
12. März 2003. Um 12.25 Uhr tötet ein präziser Schuss eines Scharfschützen Zoran Djindjic, Serbiens ersten demokratischen Premier. Der 50-Jährige wollte gerade aus seiner Dienstlimousine steigen, auf dem ungeschützten Hof des Regierungsgebäudes in Belgrad, an Krücken humpelnd. Bei einem Fußballspiel hatte er sich Tage zuvor den Fuß verletzt. Der Schuss traf ihn in die Brust und zerriss die rechte Herzkammer. Jede Hilfe kam zu spät.
Guten Abend. Heute zeigen wir Ihnen eine Spezialität aus der serbischen politischen Küche. Die Ermordung des Premiers auf brutale Weise.
Die Chronik eines angekündigten Todes. Oder, wie der Autor Zlatko Pakovic auf einer Autofahrt zur Aufführung erklärt,
es sind Fragmente eines ernsthaften Diskurses, der zum Mord geführt und auf gewisse Weise den Scharfschützen gelenkt hat. In der Politik wurde eine Atmosphäre geschaffen, in der dieser Mord als ein völlig logischer Akt erscheint.
Es war ein politischer Mord, der juristisch gesühnt wurde. Nach einem Prozessmarathon von 3,5 Jahren verurteilte ein Belgrader Sondergericht am 23. Mai 2007 den Hauptangeklagten Milorad Ulemek und den Todesschützen Zvezdan Jovanovic zu einer Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis. Gegen die übrigen 10 Angeklagten verhängte das Gericht Haftstrafen zwischen 8 und 35 Jahren. Milorad Ulemek, der nach seiner Zeit als Söldner in der französischen Fremdenlegion Legia genannt wird, ist Anhänger des gestürzten Diktators Slobodan Milošević und ehemaliger Kommandant einer Spezialeinheit des Geheimdienstes, der Roten Barette. Außerdem ist Legia ein glühender Nationalist und nebenberuflicher Drogenhändler. Ihm wurde vor Gericht nachgewiesen, den Mord an dem pro-westlichen Ministerpräsidenten Zoran Djindjic organisiert zu haben. Doch für wen? Rajko Danilović ist der Anwalt der Witwe von Djindjic, Ružica Djindjic. Rückblickend meint er,
die Vollstrecker wurden verurteilt. Diese Arbeit wurde perfekt erledigt, seitens der Polizei, der Staatsanwaltschaft und des Gerichts, sodass ein Punkt gesetzt werden konnte. Die Frage bleibt, wer hinter dem Mord steht. Wer sind die politischen Hintermänner? Da hat sich nicht viel getan.
Schon im Verlauf des Prozesses wurden 2 Hauptbelastungszeugen ermordet und ein Richter legte nach Morddrohungen sein Amt nieder. Für den Staranwalt Srđa Popović, der im Prozess die Mutter und die Schwester Djindjic vertrat, steckt der damalige Präsident Vojislav Koštunica hinter dem Mord. Ein Komplott aus Mafiapolitik und Geheimdiensten. Koštunica wurde nie dazu verhört.
Er wäre wahrscheinlich verhört worden, wenn die Botschafter der internationalen Gemeinschaft, alle, vor allem aber die Amerikaner und die Briten, von der damaligen Regierung nicht gefordert hätten, das zu unterlassen. Meiner Meinung nach waren auch die Deutschen dabei. Die Logik verstehe ich sogar. Präsident Koštunica vorzuladen, hätte für das Land gefährlich und destabilisierend wirken können. Gefährlich besonders, weil Koštunica als Staatspräsident Oberbefehlshaber der Armee war, die ihn hätte verteidigen können, mit unabsehbaren Konsequenzen.
Der Jurist Popović ist überzeugt, dass alle im Prozess vorhandenen Indizien, die auf eine politische Verschwörung hingewiesen haben, nicht weiter verfolgt wurden. Popović wollte vor 4 Jahren den Prozess neu aufrollen.
Die Beerdigung selbst war ein Referendum über Djindjic und über Koštunica. Diese ungelöste Frage nach dem politischen Hintergrund hat meiner Ansicht nach eine giftige Spur in der Gesellschaft hinterlassen.
Die giftige Spur gibt es immer noch. Das Attentat sei nur der Höhepunkt einer Politikintrige, meint Popović. Sein Anhaltspunkt? Die Aussage von Milorad Ulemek, genannt Legia, vor Gericht. Sie lege nahe, dass der serbische Geheimdienst, der noch immer aus alten Milošević-Kadern besteht, Legia schon kurz nach dem Sturz des Diktators überzeugt hatte, dass der neue Regierungschef Djindjic seine Loyalität nicht verdiene. Denn Djindjic würde ihn weder bei seinen kriminellen Geschäften schützen, noch vor dem Haager Kriegstribunal bewahren. Spätestens da habe er beschlossen, alles zu tun, um seine Verhaftung zu verhindern, gestand Legia vor Gericht. Eine Verhaftungswelle stand wirklich kurz bevor. Den Mordauftrag bekam Legia wohl von alten Geheimdienstlern und Nationalisten, die ihre Interessenvertreter in die alten Machtpositionen zurückbringen wollten. Präsident Koštunica galt als Favorit, weil anzunehmen war, dass der die nationale Politik von Milošević fortführen würde. Schließlich soll er sich insgesamt 26 Mal mit seinem gestürzten Vorgänger getroffen haben. Koštunica wies jede Schuld von sich. Der pro-westliche Premier Djindjic war im Weg. Auch bei den Serben genoss er nur noch wenig Sympathie. Das wusste Djindjic selbst. In einem Interview erklärte er:
Es ist einfach so, dass eine energische proeuropäische Politik in dieser Gegend, nicht nur in Serbien, im ganzen Balkan, sehr starke Widerstände ruft. Und dass sie sind zunächst mal ein Verräter, ein Spion. Und wenn das nicht klappt, wenn sie das überlebt haben, dann sind sie ein korrupter Politiker, ein Krimineller oder dann ein Diktator. Aber mich irritiert das nicht. Das zeigt, dass sehr viele irritiert sind.
Er irritierte. Der gut aussehende, energiegeladene Djindjic mit dem gewinnenden Lächeln war eine Ausnahmeerscheinung. Der Sohn eines Offiziers, geboren in Nordbosnien, verweigerte sich jeglicher Ideologie. Er studierte Philosophie in Belgrad und gründete die erste nicht-kommunistische Studentengruppe. Dafür landete er als Dissident im Gefängnis. Mit Schriften von Kant und Hegel brachte er sich selbst Deutsch bei, ging nach seiner Haft nach Deutschland und studierte weiter Philosophie, vor allem die der Frankfurter Schule, direkt bei Jürgen Habermas. Djindjic promovierte anschließend an der Universität Konstanz. Seine schonungslose Marxismuskritik fand auch in Serbien Beachtung. Vor allem kam er als glühender Europäer aus Deutschland nach Belgrad zurück, mit klarem Ziel, das er später als Premier auch so klar aussprach.
Ich will Serbien nach Europa bringen, um jeden Preis zu einem Club zu gehören und den Preis, Eintrittspreis zu bezahlen. Und den Menschen in Serbien zu erklären, dass dieser Eintrittspreis zu hoch erscheint, aber dass dieser Preis nicht zu hoch ist. Dass diese Zusammenarbeit mit dem Haager Tribunal, Finanzdisziplin, Marktwirtschaft, Arbeitsdisziplin, dass es alles geringer Preis ist dafür, was man dann am Ende bekommt, ein Mitglied einer demokratischen Familie zu sein.
Zoran Djindjic tat alles dafür, die alten, verkrusteten Strukturen in Serbien aufzubrechen. Als Mitorganisator von Dauerdemonstrationen gegen Diktator Milošević, als Mitbegründer eines 18-Parteien-Bündnisses der Opposition, das Milošević friedlich aus dem Amt fegte, und schließlich als Premier, der Slobodan Milošević 2001 an das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag auslieferte. Gegen den Widerstand des damaligen Präsidenten Vojislav Koštunica ließ Djindjic Diktator Milošević in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Den Haag ausfliegen. In Serbien machte er sich damit viele Feinde. Die internationale Geberkonferenz versprach für die Auslieferung des Kriegstreibers Milošević eine Wiederaufbauhilfe in Milliardenhöhe. Doch es blieb lange nur bei einem Versprechen. Zu lange, meint Renate Flottau, die in dieser Zeit für das Nachrichtenmagazin Spiegel in Belgrad arbeitete.
Also aus meiner Sicht hat man ihn klar geopfert, seit seiner Machtübernahme, seit dem Sturz von Milošević. Man hatte sehr viele Gelder versprochen, das hat Djindjic mir persönlich gesagt. Und man hat ihm gerade immer nur so viel gegeben, dass er überleben konnte. Was natürlich für ihn dann sehr schwierig war, der Bevölkerung klarzumachen, dass es mit seinem pro-westlichen Kurs aufwärts geht. Ich glaube auch, man hat ihn natürlich überfordert mit allem, was man von ihm verlangte. Dass man eben nicht darauf hörte, wenn Djindjic sehr oft sagte, das ist gefährlich für mich, was er von mir verlangt. Und man hat immer, immer mehr verlangt von ihm. Ich glaube, das hat natürlich letztlich auch dazu geführt, dass er in der Bevölkerung nicht mehr sehr beliebt war, auch die nächsten Wahlen nicht gewonnen hat.
Im Büro von Zoran Živković hängt eine serbische Fahne, zusammengeknautscht hinter Glas. Diese Fahne wehte über dem Regierungsgebäude, als Djindjic auf dem Hof erschossen wurde, erzählt Živković. Der Mitstreiter von Djindjic wurde dessen Nachfolger, ein Ministerpräsident des Übergangs und der Aufklärung des Mordes. Dass die Attentäter so schnell gefasst wurden, ist auch sein Verdienst. Wer die politischen Hintermänner sind, ist für ihn eindeutig.
Meiner Meinung nach ist Koštunica unfähig, seine eigene Geburtstagsfeier zu organisieren, einen Mord schon gar nicht. Er hat nicht die Mittel und die Kontakte dafür. Außerdem fehlt ihm das Motiv. Milošević dagegen wusste, dass er nicht mehr aus dem Gefängnis kommt. Sein Motiv ist klar, Rache. Koštunica konnte darauf warten, dass Đinđić bei den kommenden Wahlen verliert. Es war für ihn gar nicht notwendig, ihn umzubringen.
Nach dem Mord wurde Đinđić als Person bei den Serben beliebter, seine Politik nicht. Auch weil niemand für diesen unpopulären Reformkurs seinen Kopf hinhalten wollte. Die Gefahr, dass Serbien für seine Krisen keine Lösungen findet, war ohne Đinđić größer geworden. Doch das vielfach heraufbeschworene große Chaos blieb aus. Mit der Wirtschaft und dem Lebensstandard ging es weiter bergab. Schlechte Zeiten für eine Demokratie und für Demokraten. Die Rufe nach starken Männern übertönten alles. Die alten Kader aus Milošević-Zeiten stiegen wieder fest in ihre Sattel. Wie der derzeitige Präsident Serbiens Tomislav Nikolić. Er war Vizepräsident der nationalistischen serbischen radikalen Partei. Jener Partei, die Đinđić zum Verräter erklärte, weil er sich am Westen orientierte und Milošević an das Kriegsverbrechertribunal auslieferte. Auf einer Kundgebung kurz vor dem Mord im Jahr 2003 schickte Nikolić ihm vor seinen Anhängern eine Botschaft.
Wenn jemand von euch in den kommenden ein, zwei Monaten Zoran Đinđić irgendwo sieht, sagt ihm, dass auch Tito vor seinem Tod Probleme mit dem Fuß hatte.
Eine Anspielung auf die Fußverletzung von Đinđić, die er sich beim Fußballspielen mit Polizisten Tage vor dem Attentat zugezogen hatte. Eine indirekte Ankündigung des Mordes, wie vermutet wurde. Der Anwalt Rajko Danilović meint dazu,
es gibt viele, die sich freuen, dass es sie nicht mehr gibt. Die haben sich nicht an der Verschwörung beteiligt, aber freuen sich über sie.
Sterben, sterben ist schön. Töten, töten, am schönsten ist es zu töten, singen die Akteure im Kabarettstück Đinđić umbringen, frei nach einem serbischen Kinderlied. Theatermacher Zlatko Paković.
Würde man die Frage stellen, wofür hat Zoran Đinđić sein Leben gegeben? Was ist da so gefährlich und so tödlich gewesen? Und womit war er konfrontiert? Würde man zu den ernsthaften Problemen kommen? Und dann könnte seine Politik fortgesetzt werden.
10 Jahre nach dem Mord wird die Frage kaum noch gestellt. Es überwiegt der Rückblick.
Đinđić genoss eine so euphorische Unterstützung am Anfang, aber die hat er verloren. Hätte es damals für ihn diese Unterstützung in dieser Quantität und Qualität weitergegeben, wie zu Beginn, hätte es Serbien als Land bis zum heutigen Tag weit bringen können. Leider ist es nicht geschehen.
Er hat intellektuell meine Generation angeführt. Ich bin 1972 geboren und für mich war er ein Vorbild. Er war einfach wie ein Licht am Ende des Tunnels. Er war Anführer, Avantgarde unserer Gesellschaft. Mit ihm verschwand alles, was wir uns erhoffen konnten.
Srđan Popović ist Jahrgang 1973. Er nennt Đinđić seinen Mentor, der ihn mit 20 in die Politik geholt hat. Popović ist Mitbegründer von Otpor, übersetzt Widerstand. Das Symbol ist die geballte Faust. Otpor ist eine serbische Organisation, die seit dem Jahr 2000 bei politischen Umwälzungen in Osteuropa oder im Kaukasus aktive, vor allem logistische Unterstützung angeboten hat. Der quirlige Popović gilt in den internationalen Zeitungen als Widerstandsguru und Revolutionsexporteur. Er lehrt das Fach organisierter Widerstand an der Uni in Belgrad und überall dort, wohin man ihn einlädt. Da er genauso wie der Staranwalt der Familie Đinđić heißt, kam es auch schon zu Verwechslungen. Das stört den jungen Popović nicht.
Ich bin von Natur aus Optimist und glaube, dass Zoran Einfluss darauf hatte. Er sagte immer, der Unterschied zwischen einem besonderen und gewöhnlichen Menschen ist, dass der gewöhnliche Mensch alles entweder als einen Fluch versteht, wenn es ihm nicht gefällt, oder einen Segen, wenn es gut für ihn ist. Ein besonderer Mensch ist ein Krieger, der alles als Herausforderung begreift.
Krieger kämpfen. Popovic ist ein Krieger. Längst hat er Angebote aus den USA und anderswo, dort zu lehren und zu leben. Doch er will bleiben. 10 Jahre nach dem Tod seines Mentors sieht Popovic Serbien auf dem richtigen Weg.
Das gilt nicht nur für die Politik des gesunden Menschenverstandes, des Friedens und der Zusammenarbeit der Nachbarn, sondern überhaupt für Serbiens Traum von einem modernen demokratischen Staat, in dem die Medien frei sind, wo es Versammlungsfreiheit gibt, wo ethnische Toleranz existiert und wo es keine ernsthafte politische Partei oder einflussreiche Organisation mehr gibt, die gegen die Idee ist, dass Serbien in die Europäische Union gehört.
Den Optimismus von Popovic teilen nicht viele, oder zumindest nicht ganz. Serbiens Weg nach Europa scheint weit. Die derzeitige Regierung in Belgrad hat den Fall Djindjic zu den Akten gelegt. Einen neuen Prozess wird es nicht geben. Er ist juristisch möglich, aber politisch unerwünscht. Mittlerweile sitzen auch die alten Geheimdienstleute wieder fest auf ihrem Posten. Neben ihnen regieren Ex-Nationalist Nikolic als Präsident und der ehemalige Pressesprecher der Sozialistischen Partei von Milosevic als Ministerpräsident. Ivica Dacic wird auch Kleiner Slobo genannt, weil sein Auftreten in den 1990er Jahren so stark seinem Herrn und Chef Slobodan Milosevic ähnelte. Auch Milorad Ulemek, genannt Legia, verurteilter Attentäter, kann beruhigter in die Zukunft blicken. Bei einem seiner geplanten Fluchtversuche stellte der Geheimdienst das mutmaßliche Fluchtfahrzeug, das Legia aber nicht erreichte. Es wird nicht der letzte Versuch gewesen sein. Ex-Diktator Slobodan Milosevic wurde vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag nicht mehr verurteilt. Der kranke Mann starb, mit Mitte 60. Sein Leichnam kehrte 2006 nach Serbien zurück. Mit großem Pomp wurde in Belgrad von ihm Abschied genommen. Die serbischen Sozialisten wollten Milosevic in der Allee der Großen auf dem neuen Friedhof in Belgrad begraben. Dazu kam es nicht. Zu groß waren die berechtigten Zweifel vieler Serben, ob es der richtige Ort ist. Dort liegen herausragende Persönlichkeiten begraben, wie der Literaturnobelpreisträger Ivo Andrić und der erste demokratische Ministerpräsident Serbiens, Zoran Djindjic. Erschossen von einem Auftragsmörder am 12. März 2003. Politiker, Pragmatiker, Philosoph, der seinen Serben zurief:
Wir vereinen uns leicht gegen jemanden und schwer für uns selbst. Lasst uns sagen, dass wir etwas für uns selbst tun. Hajde onda da uradimo nešto protiv nekog drugoga.